Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Macht das Immunsystem Depressionen? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Dr. Schubert. Er ist Arzt und Psychologe und kann uns natürlich auf diesem Weg ganz genau mal in die Details einführen, um uns darüber ein Bild machen zu können. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christian.
Schön, Hallo,
dass du da bist. Ich freue mich, mit dir über dieses Thema zu sprechen, weil wirklich dieses Depressionsthema ja wie so eine Welle über die Gesellschaft schlägt. Und du hast ja wirklich die Kombination aus Arzt und Psychologe, wo das wirklich auf allen Ebenen auch mal überhaupt anschauen kann. Ja? Und da jetzt auch wirklich wollen wir uns heute mal diesem Thema Immunsystem und Depression widmen.
Ich würde da vielleicht noch ergänzen, dass ich auf der einen Seite klinisch als Psychotherapeut tätig bin und auf der anderen Seite als Forscher Psychoneuroimmunologe bin. Mhm. Also das heißt, meine beiden Berufsaspekte sozusagen, Arzt und Psychologe, sind in diesen Tätigkeiten auch vereint. Mhm. Und deswegen ist natürlich das Thema Depression und Immunsystem ein Thema, das mich täglich betrifft in meiner Forschung und natürlich auch in meiner klinischen Tätigkeit als Psychotherapeut.
Super. Was aber noch nie so richtig jetzt beleuchtet wurde, ist wirklich dieses Immunsystem, Depression, wie das miteinander verknüpft ist.
Genau, und dass man das eben auch nicht missverstehen darf, ist ganz, ganz wichtig, weil ich denke, wenn jetzt viele Menschen auch, oder wenn jetzt das gerade auch dieser Krankheitsbereich Depression ja auch im Steigen ist, oder immer mehr Menschen sind verzweifelt, chronisch gestresst, verängstigt, geraten in soziale Probleme, verlieren ihren Job, neigen dazu vielleicht auch zu viel Alkohol zu trinken und eben werden auch depressiv. Da ist es vielleicht ganz wichtig, dass man diese ganzen Zusammenhänge mal versteht, wie überhaupt Psyche und Immunsystem zusammenhängen, sodass Depression entstehen kann.
Mhm. Ja, dann leg mal los.
Na dann lege ich mal los. Also, die Situation ist die. Ich hatte das in einer vorigen Sendung schon mal kurz angedeutet, dass das Immunsystem ja ein ziemlich cleveres Wahrnehmungssystem ist. Ja, normalerweise würde man immer sagen, na, das Immunsystem, das wehrt ja irgendwelche Fremdstoffe ab. Mhm. Ja, aber das Immunsystem schaut auch in unserem Organismus, wir nennen das den sechsten Sinn, es schaut in unserem Organismus nach, ob da irgendwas nicht stimmt. Ja, und meldet das dann an das Gehirn weiter. Das passiert dauernd, ständig. Jetzt, während unseres Gesprächs, sind unsere beiden Immunsysteme aktiv und suchen nach irgendwelchen Fehlerquellen in unserem Organismus, machen die weg, aber teilen auch dem Gehirn mit, wir haben was entdeckt. Ja, und wir sind aktiv geworden. Und so würden wir das eigentlich, wenn wir uns ganz genau beobachten, selbst wahrnehmen, dann würden wir vielleicht sogar spüren, wenn das Immunsystem mal wieder aktiv geworden ist. Tatsache ist, das ist sozusagen die Grundlage eines Phänomens, das wir ganz besonders gut kennen. Und da braucht man gar nicht viel Selbstwahrnehmung zu haben, wenn wir nämlich eine Infektion durchmachen. Mhm. Wenn wir nämlich eine Infektion durchmachen, dann sind diese zum Beispiel virusinfizierten Zellen ganz besonders stark ausgeprägt. Das heißt, wir sind krank. Und das Immunsystem hat einiges zu tun, um diese infizierten Zellen auszumerzen und damit uns wieder gesunden zu lassen. Und während dieses Prozesses, also während das Immunsystem hochaktiv ist, um diese Zellen, die infiziert sind, auszumerzen, meldet es ständig an das Gehirn seine Aktivität. Das macht es über Zytokine, über sogenannte proinflammatorische Zytokine, Tumornekrose Faktor Alpha, Interleukin 1 Beta, Interleukin 6, das sind so die Klassiker, die in der Literatur immer wieder genannt werden. Und diese Zytokine, die werden im Abwehrprozess bei einer Infektion, aber auch bei einer Wundheilung zum Beispiel, also bei einer entzündlichen Reaktion, ziemlich viel ausgeschüttet. Man kann es auch gut messen im Blut. Wenn man eine Blutabnahme macht, dann sieht man, wenn ein Mensch eine Infektion durchmacht, dass diese Zytokine ganz schön erhöht sind in ihrer Konzentration. Und diese Zytokine, die machen nicht nur, helfen nicht nur dem Immunsystem dabei, diese virusinfizierten Zellen auszumerzen, sondern sie haben auch noch Zusatzfunktionen. Sie gehen zum Beispiel ins Gehirn und lassen uns krank fühlen. Also wir alle erleben das ja, wenn wir eine Infektion durchmachen oder wenn wir uns geschnitten haben oder wenn wir eine ziemlich heftige Verletzung haben, dann sind wir, fühlen wir uns matt. Wir sind erschöpft, wir sind müde, wir würden am allerliebsten ins Bett gehen, nichts mehr essen, auch nicht mit Leuten in Kontakt haben, sondern rein ab ins Bett und ja, Energie einsparen. Denn letztlich ist es das, was dieses Immunsystem mit uns macht. Es signalisiert unserem Hirn, bitte mach jetzt alles, dass die Energie, die du uns bereitstellst, für unseren Abwehrprozess da ist und nicht verpufft wird in irgendwelchen Aktivitäten, die völlig unnotwendig sind bei einer erkrankten Person. Im Gegenteil, sogar noch gefährlich sein könnten, wenn eine Person, die eine Infektion gerade durchmacht, loszieht und shoppen geht oder sogar Sport betreibt, dann würde die Energie, die eigentlich für diesen Abwehrprozess zur Verfügung sein muss, ausgepufft und verschwendet in Tätigkeiten, die völlig unnotwendig sind.
Was ja in unserer Gesellschaft gerade dauerhaft passiert.
Das in unserer Gesellschaft natürlich dauerhaft passiert. Ich bin ja ein starker Verfechter der biopsychosozialen Medizin, einer Ganzheitsmedizin. Und diese Ganzheitsmedizin, die sagt ja, dass es viel wichtiger ist zu gucken, wie sind unsere Beziehungen geartet, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht? Wie ist unsere Gesellschaft, unsere Kultur geartet, wenn es darum geht, Gesundheit zu schaffen oder Krankheit zu vermeiden? Und der Satz, ich kann mir Krankheit nicht leisten, also ich kann nicht mehr ins Bett gehen und das auskurieren, wenn ich eine Infektion habe, das ist ein unglaublicher, gefährlicher Satz. Also das ist für mich der Satz schlechthin unserer, ja, würde ich jetzt mal sagen, neoliberalen Gesellschaft, die darauf aus ist, die Selbstoptimierung voranzutreiben, um Wert zu schöpfen, Wert zu generieren, Geld zu verdienen, Wirtschaft und Wachstum anzukurbeln. Ja? Und da werden Menschen verbrannt, weil sie letzten Endes irgendwann mal den Satz eben sagen müssen, ich kann mir nicht mehr leisten, ins Bett zu gehen. Ich kann mir Krankheit nicht mehr leisten, weil wenn ich ins Bett gehe, verliere ich so viel Geld, zum Beispiel als Selbstständiger, dass ich das gar nicht mehr aufholen kann, was ich da verliere. Denn ich muss ja um das Geld, das ich da jetzt sozusagen im Bett verschlafen habe, muss ich ja aufholen. Das heißt, ich komme ja in einen Zirkel hinein, der äußerst belastend ist. Also, und dieser Satz, den halte ich für hochgefährlich. Und das ist der Satz unserer Gesellschaft und der schafft sehr viel Krankheit. Das heißt, wenn also diese Person, gehen wir wieder zurück zum Sickness Behavior, nennt man das nämlich, dieses Krankheitserleben und Krankheitsverhalten. Wenn diese Person also in diesem Zustand ist, sich krank fühlt, schlecht fühlt, Schmerzen hat und eigentlich am liebsten ins Bett will, dann soll sie das bitte tun, weil das Immunsystem gibt ihr gerade den Auftrag. Mhm. Ja? Schon dich, generiere Energie für den Abwehrprozess, schlafe. Und das ist physiologisch. Also das erleben wir ja eigentlich alle. Das ist ganz normal, das ist Natur, das ist die Strategie des Immunsystems. Und so werden wir auch wieder gesund, wenn wir uns nach dem Immunsystem, nach dem Auftrag des Immunsystems verhalten. Blöderweise tun das sehr wenige. Viele nehmen gleich Medikamente ein, wie ein Aspirin oder Paracetamol oder Ibuprofen. Und diese Medikamente, die schaffen dieses Gefühl von Krankheit weg, schaffen aber nicht die Ursache der Erkrankung weg. Also die Infektion zum Beispiel oder die Entzündung oder was auch immer, also den Grund der Entzündung, sondern letztlich nur das Gefühl, ich bin krank. Und das ist sehr gefährlich, weil damit nehme ich mir letzten Endes die Strategie des Immunsystems weg und tue so, als ob ich gesund wäre. Und das macht erst recht krank auf lange Sicht.
Und halt eben dann auch die Depression.
Ja, und jetzt kommen wir zur Depression. Denn eigentlich ist dieses Sickness Behavior, was ich gerade physiologischerweise angesprochen habe, ein bisschen etwas, wo ein depressiver Mensch weiß, wovon ich spreche. Ein depressiver Mensch kennt diese Symptome, dass eine Schmerzanfälligkeit da ist, man hat vermehrt Schmerzen, man fühlt sich schlecht, man fühlt sich eigentlich auch manchmal sehr gereizt und traurig.
Will nicht mehr aufstehen.
Will nicht mehr aufstehen, meidet den Kontakt mit anderen Menschen, soziale Rückzug nennt man das dann auch in der Depression. Also das heißt, wir haben eine Reihe von Symptomen des Sickness Behavior, die uns eigentlich schon erinnern an Depressivität. Und in der Tat ist es so, dass wir wissen heute, dass depressive Menschen, wenn die eine richtig ausgeprägte Depression haben, dass die auch eine Immunstörung aufweisen. Und wir bei so manchen Depressionen durchaus auch erhöhte Entzündungswerte finden. Und das würde ja sehr gut dazu passen, dass viel Entzündung auch viel Sickness Behavior macht und überbordende Entzündung dann möglicherweise auch Depression. Und wir nennen diese Depression die sogenannte atypische Depression. Wir müssen sie unterscheiden von der sogenannten melancholischen Depression. Die melancholische Depression ist auch mit dem typischen Depressionsgefühl verbunden. Also wir haben einen Stimmungsabfall, es geht uns nicht gut. Aber es ist mehr in Richtung Immunsuppression, also dass wir eigentlich einen Immunschutz verlieren, dass wir Gewicht abnehmen, dass wir hyper erregt sind, dass wir eigentlich gar nicht schlafen können, dass wir wach bleiben, dass wir übernächtigt sind und appetitlos sind. Während die anderen, von denen wir gerade gesprochen haben, die atypisch Depressiven mit ihrem Sickness-Behavior-Depression, die haben eigentlich genau entgegengesetzte Werte oder Symptome. Das heißt, die haben zu viel zelluläre Immunaktivität im Organismus, die sind erschöpft, die sind müde, die schlafen wahnsinnig lang, die nehmen an Gewicht zu und haben auch Veränderungen im Cortisol. Ja, während die melancholisch-depressiven eher viel Cortisol haben, haben die atypisch-depressiven eher weniger Cortisol. Also das heißt, wir haben schon mal unterschiedliche Depressionsarten. Wir können nicht einfach sagen, Immunsystem ist jetzt der Verursacher für die Depression, von der wir alle reden, sondern sie scheint für einen bestimmten Typus von Depression zuständig zu sein, diese immunbedingte Depression. Ja, und das würde auch natürlich unterschiedliche Therapieansätze bedürfen. Eine melancholische Depression, da wissen wir natürlich, ist Psychotherapie von ganz besonderer Wichtigkeit, weil sie den Grund dieser melancholischen Depression, nämlich biografische Zusammenhänge, Kindheitsbelastungen, Traumata, die stattgefunden haben, Konfliktkonstellationen, versucht zu beseitigen, aufzuarbeiten, während eine atypische Depression durchaus auch starke körperliche Verbindung hat. Also autoimmunkranke Menschen zum Beispiel haben diese Erschöpfung. Die haben vermehrt Entzündung im Organismus und fühlen sich auch mehr erschöpft. Auch Krebskranke, von denen man weiß, dass wenn sie ihre Krebskrankheit therapiert haben, diagnostiziert und therapiert und dann in diesen Zeitraum kommen, wo man hofft, dass kein Rezidiv mehr auftritt, von denen weiß man häufig, dass die durchaus auch vermehrt Entzündung aufweisen und damit dauerhaft erschöpft sind. Die Chronic Fatigue, krebsassoziierte Fatigue, die würde dorthin gehören. Ja, das ist eigentlich ein Teil einer atypischen Depression.
Wie würdest du da therapeutisch dann ansetzen?
Also wichtig ist, dass Depressivität, und das ist vielleicht nochmal ein ganz wesentlicher Zusatz, Depressivität immer auch was mit Immunologie zu tun hat. Also auch die melancholische Depression, also dieses, dass man überhaupt sich depressiv fühlt, körperlich depressiv fühlt, hat immer was mit dem Immunsystem zu tun. Ob das jetzt ein atypisch Depressiver ist oder melancholisch Depressiver, das ist immer sozusagen der Mechanismus der Depressivität. Wir wissen das aus neurobiologischen Forschungen, dass wenn Immunaktivität erhöht ist, also wenn man dauerhaft in einer Entzündung zum Beispiel ist, dass dann ein Enzym in seiner Aktivität im Gehirn verringert ist, welches normalerweise Tryptophan zu Serotonin umbaut. Das ist die sogenannte IDO, Indolamin-2,3-Deoxygenase. Und dieses Enzym baut ständig Tryptophan zu Serotonin um. Und wir brauchen das Serotonin für Wohlgefühl, für ein Glücksgefühl. Das wissen ja viele, Glückshormone sind diese Serotonine. Und wenn die aber jetzt abfallen, dann werden Menschen kriegen dieses Depressionsgefühl. Und das hängt stark eben auch mit Immunologie zusammen. Aber das ist nur der Mechanismus. Am Anfang steht für mich immer der größere Zusammenhang. Und der größere Zusammenhang ist die eigene Geschichte des Menschen, die jemanden auch körperlich krank machen kann und dann die atypische Depression hervorrufen kann. Also ich würde als ganzheitlicher Mediziner immer auf alles schauen und nicht nur auf das Immunsystem und nicht nur versuchen, das Immunsystem zu regulieren, damit der Mensch wieder die Depression verliert, sondern ich würde immer schauen, von wo kommen eigentlich die Belastungen und wie werden die Belastungen verarbeitet, entweder atypisch depressiv oder melancholisch depressiv.
Bei diesen chronischen Entzündungen in Bezug auf die Depression, macht es Sinn, sich wirklich dann primär jetzt mal um die Entzündungsherde zu kümmern, dass man wirklich sagt, okay, wo sitzt denn da jetzt die Ursache? Kann ja alles sein, Schwermetalle oder
Ja, also wenn es wirklich nachgewiesenerweise ein materiell, ein stofflicher Stressor ist, sage ich jetzt mal, ein stofflicher Belastungsfaktor, wie zum Beispiel Schwermetalle oder andere Aspekte, die erst im stofflichen Bereich sind, dann ist es klar. Dann ist die Person in einer schlechten Umgebung, schlechten stofflichen Umgebung, und wenn wir das dann beseitigen, dann müsste es der Person auch wieder besser gehen. Das hängt, wie gesagt, davon ab. Es gibt aber eben auch viele nicht stoffliche Aspekte der Umgebung, die durchaus vergleichbare Symptome und Krankheiten hervorrufen kann. Und dann muss man eben vermehrt im nichtstofflichen Bereich schauen. Und da sind wir bei psychologischer Unterstützung bzw. psychologischer Therapie.
Die Depression, wie geht es denn da weiter? Gibt es dazu Untersuchungen? Bist du da irgendwie am Forschen oder gibt es da Erkenntnisse dazu, neue?
Ja, absolut. Also ich denke, das ist ein ziemlich komplexes Thema, und die Forschung, die wir in der Schule oder Biomedizin haben, kann Komplexität nicht erforschen und untersuchen. Also das ist ein Riesenthema in der derzeitigen Schulmedizin. Also ich bin ein starker Kritiker des Forschungszuganges der Schulmedizin. Und wir haben in Innsbruck ein Forschungsdesign entwickelt, um Komplexitäten in der Lebenswissenschaft besser untersuchen zu können. Denn wir müssen ja davon ausgehen, wir haben jetzt gerade gehört in dem Gespräch, das wir gerade führen, dass ja psychische Faktoren etwas mit dem Immunsystem machen. Also das heißt, wenn ich irgendwas Schlimmes erlebt habe, dann wissen wir aus der Psychonomologie, dann hat das einen Effekt aufs Immunsystem. Aber wir wissen umgekehrt eben auch, dass das Immunsystem ja auch was mit der Psyche macht. Sickness Behavior, atypische Depression. Also das heißt, es ist ein ziemlich komplexes Wechselspiel, was da läuft. Und um das wirklich untersuchen zu können, haben wir in Innsbruck ein Forschungsdesign entwickelt, das mit Zeitreihen arbeitet. Also wo wir an einzelnen Individuen, wir bitten die, über einen langen Zeitraum ihren Hahn zu sammeln.
Okay.
Also von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends, 8 Uhr am Abend bis 8 Uhr in der Früh, und das dann einen Monat oder sogar 2 Monate lang. Und parallel zu dieser Sammlung des Hahns im Alltag fragen wir die Person auch über Fragebögen, immer in 12 Stunden Abständen, wie geht's Ihnen denn? Was sind Ihre emotionalen Befindlichkeiten? Was haben Sie gegessen? Wie viel Bewegung haben Sie gemacht? Haben Sie Medikamente eingenommen? Und was haben Sie auch erlebt in den letzten 12 Stunden? Und das wird dann ganz genau in Interviews einmal die Woche abgefragt, was in der vergangenen Woche so passiert ist. Und am Ende haben wir dann verschiedene Zeitreihen. Zeitreihen aus der Biologie. Also die Hahne werden dann untersucht auf Stoffe, die da drin sind im Hahn, Immunstoffe, Stresshormone und so weiter. Dann haben wir die Ebene der Psyche, wir haben Zeitreihen aus der Psychologie und wir haben sogar Zeitreihen aus dem Sozialen, nämlich die Stressoren oder auch positiven Ereignisse, die diese Person innerhalb des Monats erlebt hat. Und dann können wir diese drei Bereiche, diese Zeitreihen, miteinander in Statistik bringen. Also wir machen dann Zeitreihenanalysen und schauen, inwieweit das Soziale und das Psychische einen Einfluss hat auf die Biologie oder vielleicht sogar, ob die Biologie einen Einfluss hat auf Psyche und soziale Situationen. Und das können wir sehr gut mit diesem Design herausfinden und haben eben auch Brustkrebspatientinnen untersucht und haben versucht herauszuarbeiten, können wir mit diesem Forschungsdesign zeigen, wie Psyche mit Immunsystem in Verbindung steht und Immunsystem umgekehrt vielleicht mit Erschöpfung, also mit psychologischen Phänomenen, mit körperlich-psychologischen Phänomenen. Und in der Tat konnten wir das zeigen, dass Entzündungsparameter bei Brustkrebspatienten über einen langen Verzögerungsprozess, das sind Stunden, Tage, dauert es, bis dann Erschöpfung stattfindet. Also Entzündung hat in der Tat über 3-4 Tage Abstand dann Erschöpfungsphänomene getriggert. Und umgekehrt konnten wir eben auch zeigen, dass depressive Verstimmungen, emotionale Verstimmungen einen Einfluss hatten auf das Immunsystem. Also wir konnten erste Hinweise über dieses Wechselspiel identifizieren. Und wir würden oder ich würde vermuten, dass diese atypische Depression eigentlich sehr stark von körperlichen Faktoren geprägt ist. Das sagt die Literatur auch, geht in diese Richtung. Die atypische Depression ist eigentlich sehr, sehr körperlich. Und das ist nicht die Depression, die wir eigentlich meinen oder die jetzt gerade auch vielleicht bei vielen Menschen stattfindet, weil sie eben sehr gestresst ist, sozial gestresst ist durch die vielen Dinge, die gerade passieren.
Ja, jetzt, wenn ich dir gerade so zuhöre, dachte ich, so ein spannender Faktor wäre jetzt auch im Urin eigentlich zu gucken, wie die Giftstoffe ausgeschieden werden. Weil wenn ich jetzt den Urin so genau analysiere und wirklich sage, okay, ich nehme jetzt irgendein Schwermetall, Aluminium, ob in einer Stresssituation das Gift im Körper behalten wird. Weil die Organe einfach gestresst sind und sagen, okay, wir lassen jetzt über diesen langen Zeitraum auch keine richtigen Entgiftungsprozesse mehr der Organe zu und habe somit dann wieder in der Rückkopplung eine Vergiftung und einen weiteren Stressor, der wiederum chronische Entzündungen hervorruft.
Ja, wenn du mir ein bisschen Geld dafür gibst, dann könnte
die
ich...
Die Idee habe ich dir jetzt mal geliefert.
Das ist eine fantastische Idee. Wenn du mir dann auch die Finanzierung ermöglicht, dann könnten wir in den Hahnen, die wir gespeichert haben, in Biofriesern, wir haben die auf minus 70, von allen unseren Studien, die wir durchgeführt haben, von allen Patienten und Probanden, die wir untersucht haben, haben wir alle Hahne auch in Tiefkühlern. Und das heißt, wir könnten jederzeit so ein Experiment machen, so eine Untersuchung machen, indem wir einfach gucken, wie stark sind diese Hahne belastet und sie in Verbindung, also mit Schwermetall belastet oder mit anderen anorganischen Substanzen und könnten das dann in Verbindung bringen mit den Stressoren. Und deine Hypothese wäre, dass mit den Auftreten von Stressoren vermehrt Schwermetall nachweisbar ist im Hahn, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hätte eher gedacht, wenn der Körper entspannt ist und die Organe gut arbeiten können, dass dann eine gute
mehr
Entgiftung
wird.
Genau.
Okay, du würdest jetzt sozusagen die Ausscheidungsfunktion.
Genau. Lässt der Körper die Giftstoffe im Körper und bunkert die ganz schnell in Verbindung mit Fettzellen in den Speicher.
Wunderbare Forschungshypothese.
Ja. Und dann kann man nämlich ein Präparat, was zum Beispiel entgiftet, kann ja dir mal Gelder, Vorschläge zur Verfügung stellen.
Wenn ich Lust habe, mit der Pharmaindustrie zu kooperieren.
Ja, es könnte ja ein gesundes sein.
Ach so, okay.
Weißt du, gibt es ja auch gute Entgiftungsmöglichkeiten.
Okay, alles klar.
Ja.
Ja.
Aber jetzt haben wir mal einen guter Plan.
Sehr gut.
Ja, würde auch stimmen, weißt du, wenn Leute Depressionen haben und dass die dann auch zunehmen und Fett bindet sich ja an Giftstoffe und so das und nur in einer guten Phase der Körper auch entgiftet. Ja? Wenn er Ruhe hat, hat man ja auch beim Leberfasten, wenn du viel dann schläfst und trinkst und der Körper wirklich dann auch loslassen kann.
Aber allein, wie du es jetzt schon formuliert hast, wird vielleicht deutlich, warum wir dieses Forschungsdesign entwickelt haben, um genau diese Funktionalitäten im Alltag zu untersuchen. Das heißt, wir können wirklich am Menschen solche Forschungsfragen, die du gerade gestellt hast, wirklich im Zeitverlauf untersuchen. Also wir würden sagen, wann immer ein bedeutsamer, emotional bedeutsamer Stressor stattfindet im Leben dieser Person, kommt es über Verarbeitungsprozesse zu einer Hinderung der Schwermetallentgiftung. Und damit finden wir im Harn in diesen 12 Stunden Portionen, die wir haben, offensichtlich mit einer bestimmten Zeitverzögerung weniger von diesen Schwermetallen, weil sie im Körper gebunden bleiben.
Schön. Ist doch mal ein toller
Wunderbar. Schluss. Wunderbar. Bist sofort aufgenommen ins Forschungsteam.
Sehr schön. Na, gibt's noch was Wichtiges zu sagen oder sag mal auch ein bisschen was zu deinen Veröffentlichungen? Weißt du, wenn man sich auch in das Thema mal reinlesen möchte und so?
Ja, gut, das sind natürlich Fachveröffentlichungen auf der einen Seite. Wir publizieren ja in Fachjournalen immer wieder, müssen das ja auch als Wissenschaftler tun, um unsere Ergebnisse auch in der breiten Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber klar, ich bin auch zunehmend immer wieder dabei, ein Sachbuch vielleicht zu schreiben und zu veröffentlichen. Und da ist gerade jetzt im Dezember so ein kleines Weihnachtsgeschenk, könnte man da machen. Nämlich wir veröffentlichen ein Buch, wo alle meine Interviews und Reden und andere Artikel und auch Leserstimmen auf meine Fernsehauftritte vereint sind in einem kleinen Büchlein. Den Titel wissen wir noch nicht. Sind gerade in der Mache und es kommt ganz sicher Mitte Dezember heraus auf den Markt. Und wer Interesse hat, kann ja immer wieder mal gucken, wann es draußen ist. Ist auf jeden Fall ein Interviewbuch der vergangenen 2 Jahre, wo uns ja ein ganz bestimmtes Thema ganz besonders genervt und gestresst hat und wo ich ja sehr, sehr kritisch mich dem gegenüber geäußert habe in verschiedenen Medien. Und ich denke, da ist so eine Zusammenfassung meiner Aktivität der letzten 2 Jahre mit dem Blick sozusagen auf dieses Thema, auf diese Geschichte, die uns da so plagt, aus einer kritischen Perspektive, aus einer biopsychosozialen, ganzheitlichen Medizinperspektive.
Umso schöner, ja, dass du einfach mit deinem ganzen Wissen und dein Professor, Doktor, Doktor, ja, das sind ja einfach wichtige Faktoren in der heutigen Zeit, dass du dem Ganzen auch eine Stimme gibst. Super.
Ja.
Dankeschön.
Danke dir.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges wieder mitnehmen aus unserem tollen Gespräch mit unserem wundervollen Gast und bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.